Hat dir jemand schon mal ein Geheimnis verraten? Also, wo du denkst, wow, was der mir jetzt erzählt, da bin ich mir bewusst, das weiß nicht jeder. Das ist also schon Vertrauen, dass er mir das sagt. Ihr dürft gerne auch die erste Folie schon einblenden. Manchmal ist ein Geheimnis, dass mir jemand erzählt, wo er etwas versteckt hat, wenn es wertvoll ist. Heute Morgen hat mich meine Frau angerufen und gesagt, wo hast du denn die Reibe für die Kartoffel hingeräumt? Das ist kein Geheimnis. Das hat sie halt gesucht und ich habe da so mein eigenes Ordnungssystem. Und ich musste selber erst mal überlegen, wo ich es denn hingeräumt habe. Aber wenn etwas sehr wertvoll ist und du weißt, ja, da ist es, dann ist es ein Geheimnis. Oder wenn du einen Zusammenhang entdeckst und du sagst, wow, da mache ich mal ein Patent draus, dann ist es auch ein Geheimnis, dass du nicht einfach jedem verrätst. Oder es gibt auch Beziehungsgeheimnisse. Also wer wird demnächst hier vorne stehen und seine Freundschaft bekannt geben? Oder wer wird demnächst heiraten? Ja, wenn ihr das mal wissen möchtet, ne? Ich weiß das auch lange nicht jedes Mal. Oder für diejenigen, die im Beruf sind, beruflich bekommt ihr auch manchmal Geheimnisse mit, müsst manchmal sogar unterschreiben, dass selbst wenn ihr aus der Firma ausscheidet, ihr eben diese Geheimnisse einige Jahre dann nicht weiter verrät. Es gibt viele Geheimnisse, aber es gibt ein Geheimnis, nach dem sind Menschen von jeher auf der Suche. Und da hilft die Luisa mir mal, dieses Geheimnis zu entschlüsseln. Ich habe euch heute Morgen einfach mal was mitgebracht, um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen. Genau, ich danke dir ganz herzlich, da muss ich nicht wer weiß wohin laufen. Also es geht jetzt nicht darum, wie sauber diese Leiter ist für die Frauen unter euch, sondern es geht einfach nur darum, Dinge zu zeigen. Es ging um das Geheimnis. Und das Geheimnis, was Menschen beschäftigt, ist, wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott? Wo steht die Leiter, auf der ich entsprechend raufsteigen kann, um dann eine Beziehung zu Gott zu bekommen? Und die Antworten dazu, die sind sehr verschieden. Wir können uns einige Antworten dazu gerne mal anschauen. Wenn ich die nächste Folie habe, dann seht ihr, der Islam gibt Antworten darauf, wo diese Leiter steht. Ihr kennt das, da gibt es diese 5 Säulen, also das Glaubensbekenntnis, das Wichtigste. Und dann das Gebet und dann Fasten, Almosen geben und ja, wenn du es dann schaffst, sogar nach Mekka zu fahren zur Pilgerfahrt, dann hast du diese 5 Säulen erfüllt und dann bist du auf dieser Leiter einige Stufen Allah entgegengekommen. Allah, zu dem Gott, der keinen Sohn hat. So kannst du es im Felsendom in Jerusalem lesen, wenn du Arabisch kannst. Die nächste Weltreligion beantwortet das anders. Der Buddhismus, also mal sehr einfach dargestellt, alles Dasein ist leidvoll. Und ich leide eben durch meine Begierde und ich leide auch durch meine Unwissenheit. Und das muss ich überwinden. Und dafür wird mir ein 8-facher Pfad angeboten. Und das ist die Leiter, in der ich mich dann auflöse im Nirvana. Also wenn ich Buddhist bin, dann laufe ich diese Leiter nicht hoch, um irgendwo da oben Gott zu treffen, sondern um mich da oben aufzulösen. Also es ist ein ganz anderer Ansatz. Der Buddhismus kennt keinen persönlichen Gott. Es ist also ein ganz anderes Denken. Es gibt weitere Antworten. Ich habe nur mal die klassischen hier rausgesucht. Die weitere Antwort, die wir hier gleich auf der Folie sehen, ist der Hinduismus. Da kann man nicht sagen, da gibt es keinen Gott. Vielleicht kommt die nächste Folie, ja. Sondern da gibt es viele Götter. Die habt ihr auch schon gesehen, den Elefantengott und manches andere. Und es geht einfach darum, diese Götter anzubeten. Aber wenn du es richtig machst, dann kannst du ausbrechen aus dem Rad der Wiedergeburten. Also es ist sehr ähnlich wie im Buddhismus, du löst dich halt auf. Die Leiter heißt nicht, ich komme bei Gott an, sondern die Leiter heißt, flop, ich bin weg. Das ist das Ziel. Dahin bin ich unterwegs. Und bei der nächsten Folie, da seht ihr das Judentum. Auch da geht es um eine ethische Anstrengung, nämlich nach der Tora zu leben. Und das ist dann die Leiter, mit der ich zu dem Gott komme, der keinen wesensgleichen Sohn hat. Das ist identisch wie im Islam. Deswegen verstehen sie sich auf der Ebene auch relativ gut. Also wer sich mit Religionen beschäftigt, der merkt sehr schnell, diese Vorstellungen sind doch sehr unterschiedlich, dass die Behauptung falsch sein muss, alle Religionen führen zu dem gleichen Gott. Denn manchmal gibt es den da oben gar nicht und manchmal sieht der entsprechend ganz anders aus. Und manche wollen gar nicht zu einem persönlichen Gott führen, wie zum Beispiel im Buddhismus. Naja, man kann sich anschauen, wo steht die Leiter, und dann fragt man sich aber, und wo steht sie jetzt wirklich? Und das sagt Paulus uns. Das sagt er uns heute Morgen in dem Text, den wir gemeinsam lesen wollen. Er verrät uns, so formuliert er es, auch ein Geheimnis. Und zwar in 1. Korinther 2, Vers 6 bis 16. Das ist der Text, den ich mit euch zusammen lese. Er sagt Paulus, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart, also dieses Geheimnis, durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Also Paulus sagt, so haben wir es hier gelesen, Vers 7, wir reden ein Geheimnis. Deswegen habe ich es mir mit dem Titel der Predigt sehr einfach gemacht. Entdecke Gottes Geheimnis. Das ist so das Thema, das da drüber steht. Entdecke Gottes Geheimnis. Und dieses Geheimnis, das habt ihr letzten Sonntag schon ausführlicher gehört, weil es in Vers 2 beschrieben ist. Da steht, ich wollte nichts anderes unter euch wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist Paulus seine Antwort. Er sagt, wenn du wissen willst, wo diese Leiter steht, dann steht diese Leiter hinter, jetzt gucken wir mal, dass das passt. Ja. Dann steht diese Leiter hinter dem Kreuz und nirgendwo anders. Sie steht nur dort. Das ist die Antwort, die er hier gibt. Hinter diesem Kreuz steht die Leiter, die mich mit Gott verbindet. Und wisst ihr was? Es ist nicht so, dass ich diese Leiter jetzt benutzen muss, als Aufforderung, gut, da steht das Kreuz und jetzt darfst du deine evangelikale Heiligung leben. Das heißt, streng dich mal an, um Gott näher zu kommen. Das ist nur in den Gedanken der Menschen, der Religionen, die wir gesehen haben. Die Leiter hier steht nicht als Aufforderung da. Wenn ihr bei der Polizei arbeiten würdet, dann würdet ihr sagen, das ist ein Tatort und das ist ein Beweisstück, weil nämlich auf dieser Leiter Gott heruntergekommen ist. Es geht nicht darum, dass ich diese Leiter benutze, um zu Gott zu kommen, sondern es geht darum zu begreifen, er ist zu mir gekommen. Deswegen gibt es in Gedanken diese Leiter. Und das ist Gottes Geheimnis. Das hat er, so hat es unser Text hier gesagt, vor Zeitaltern dieser Welt sogar geplant, bevor diese Welt begonnen hat zu existieren. Und dieser Plan, ich glaube, jetzt kommt der Text, dieser Plan hatte nach Vers 7 ein Ziel und dort steht, dass das Ziel ist unsere Herrlichkeit. Also, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringe und ich kann das nicht beschreiben, wie das sein wird. Du merkst es auch in diesem Text, Paulus nach Worten ringt und das, was er sagt, ist, es geht um Herrlichkeit. Und wenn du das Wort Herrlichkeit verwendest, dann hast du ein Wort, das kannst du nicht steigern. Wie willst du Herrlichkeit steigern? Das ist das absolute Maximum. Mehr geht einfach nicht. Als Menschen sind wir für den Himmel geschaffen. Dafür hat uns Gott gemacht. Das ist unsere Bestimmung, dass wir eine Beziehung zu ihm bekommen sollen. Aber der Text im Korintherbrief und auch andere Texte, die Paulus uns in der Bibel geschrieben hat, machen deutlich, er ist leider, dieses Kreuz ist leider nicht Mittelpunkt unseres Lebens, sondern wir selber machen uns sehr oft zum Mittelpunkt. Im Grunde genommen machen wir uns zu unserem eigenen Gott. Und wir treffen unsere Entscheidungen ohne Gott. Wir leben in der Rebellion ihm gegenüber. Das, was unser Leben ausfüllt, das ist Erfolg. Das ist Spaß, Gesundheit, Bedeutung, Sicherheit. Das sind so die Dinge, in denen wir unterwegs sind. Gott sagt zu mir, du hast eine völlig falsche Lebensausrichtung. Du bist für die Ewigkeit gemacht. Kümmere dich doch um die Beziehung zu mir. Und diese Beziehung zu Gott, die beginnt an diesem Kreuz. Dass ich weiß, da bekomme ich wirklich eine Beziehung zu Gott. Da entdecke ich Gottes Geheimnis, indem ich begreife, Jesus hängt dort für mich. Eine Rebellion gegen Gott ist so schlimm, dass Jesus für mich sterben muss. Das ist kein Kavaliersdelikt. Er stirbt den Tod, den ich verdient hätte. Die Bibel sagt einmal, der gerechte Lohn für die Sünde ist der Tod. Das Entscheidende ist nicht, dass Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Das sind auch viele andere in seiner Zeit. Das Entscheidende ist, dass er dort meine persönliche Trennung von Gott durchlebt hat. Er weiß, wie es sich anfühlt, nach dem Tod auf der falschen Seite aufzuwachen. Das weiß er. Das hat er durchlebt. Und er hat es durchlebt, damit ich es nie mehr durchleben muss. Er hat durchlebt, was es heißt, dass Sünde auf seiner Schulter liegt. Aber weil er keine Sünde hatte, deswegen konnte der Tod ihn nicht festhalten. Und seitdem streckt Jesus mir die Hand entgegen. Er bietet mir an, ich will dich auf die richtige Seite ziehen, auf die Seite, wo du jetzt schon eine persönliche Beziehung zu mir haben kannst. Und alles, was ich tun muss, ist, diese ausgestreckte Hand zu greifen. Zu sagen, ja, ich nehme das in Anspruch. Und wenn ich nach dieser Hand greife, dann gebe ich ja zu, ich brauche Rettung. Ich bin ein Sünder, ich bin ein Rebell, ich bin von Gott getrennt. wenn mir jemand seine Hand entgegenstreckt und sagt, komm, ich will dich retten, und du sagst, nee, ich schaffe das selber, dann machst du deutlich, nein, ich glaube, ich komme da selber raus. Du kommst da nicht selber raus. Aber wir tun oft so, als ob wir es könnten. Und ich greife nach dieser Hand des Herrn Jesus, indem ich ihm im Gebet sage, komm, bitte vergib du mir alle Schuld meines Lebens. Und dabei werde ich dann konkret. Ich rede mit Gott über meine Geltungssucht, über meine unzüchtigen Gedanken, über meine Lügen und über all das, was ich sonst noch in der Datenbank meines Gewissens entdecke. Menschen sagen oft, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und dann nehmen sie den Maßstab ihres Nachbarn. Ich möchte mal eine Frage stellen. Möchtest du, dass das, was du denkst, auf dem Rechner deines Nachbarn mitgezeichnet werden kann? Also, dass dein Nachbar immer schön sieht, das denkt der Thomas gerade. Ich glaube, dass wir da oft sagen, ja, es gibt einige Dinge, vielleicht bei einigen ist es unproblematisch, unkritisch, aber bei anderen schon. Wenn so mein Rechenschaftspartner immer dann eine Mail bekommt, wenn da irgendetwas war, wo ich sage, eigentlich ist mir das peinlich. Da gibt es Dinge, die sind in meinem Leben, wir reden vom Geheimnis, sie sind ein dunkles Geheimnis, sie belasten mein Gewissen. Wenn ich in Gottes Arme laufe, weil er seine Hand mir entgegenstreckt, dann muss ich ihm sogar diese dunklen Geheimnisse meines Lebens anvertrauen, die mein Gewissen belasten. Sprich sie vor Gott aus. Wer Gottes großes Geheimnis entdecken will, der muss vorher seine eigenen dunklen Geheimnisse Gott gegenüber auspacken. Das ist ein Prinzip, das die Bibel uns zeigt. Aber so darf ich Freiheit erleben. Und wenn du merkst, alleine packe ich das nicht, dann empfehle ich dir, dann hol dir einen Seelsorger dazu. Jemanden, der mit dir betet, der Christ ist. Vielleicht nach dem Gottesdienst stehen hier vorne Mitarbeiter, ich stehe ganz sicher hier, kannst du auf sie zugehen und mit ihnen zusammen beten, zu diesem Kreuz zu kommen und dann wirklich auch zu erleben, da ist ein Gott, der mir vergibt. Ich wünsche dir Mut für die wichtigste Entscheidung deines Lebens, dorthin zu kommen, wo Gott sinnbildlich heruntergekommen ist. Das ist Gottes großes Geheimnis, von dem Paulus hier redet. Jesus ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der heruntergekommene Gott. Also er hat seine Herrlichkeit verlassen. Und er hat sein Leben gegeben, damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann. In Vers 8 sagt Paulus jetzt, keiner der Fürsten, also der Regierenden, hat das erkannt. Keiner hat es begriffen. Wenn sie begriffen hätten, dass Jesus der Herr der Herrlichkeit ist, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Aber das Kreuz ist die einzige Möglichkeit, Jesus auch als Herrn der Herrlichkeit zu erleben. Und es ist schade, dass viele Menschen dieses Kreuz sehen, dass sie von diesem Kreuz wissen und dass sie über dieses Kreuz lächeln und dass sie nicht begreifen, es ist ihre einzige Chance. Ich habe euch nochmal das bekannte Bild vom Palatin in Rom mitgebracht. Das hat man in kaiserlichen Reitställen gefunden. Da hängt ein Esel am Kreuz. Und darunter steht, Alexandros betet seinen Gott an. Ich finde das Bild sehr eindrücklich, weil es zeigt, Menschen lehnen Jesus ab und sie erkennen nicht, an diesem Kreuz hängt der Herr der Herrlichkeit aus Liebe zu mir. Heute versucht man das Kreuz, ähnlich wie damals, das hat sich nicht geändert, durch schlaue Argumente lächerlich zu machen. Eines dieser Schlagworte ist das Wort Säkularisierungsthese. Kann man kaum aussprechen, ja? Säkularisierungsthese. Was bedeutet das? Das heißt, eine Gesellschaft, die säkularisiert, Das heißt, die mehr Bildung bekommt, die mehr Wohlstand bekommt, da wird der Glaube sich automatisch alleine erledigen. Also je mehr Leute etwas wissen über Naturwissenschaft zum Beispiel, desto weniger werden sie an Gott glauben. War eine These, die ganz vehement verteidigt wurde. Heute spricht fast kein Wissenschaftler mehr von dieser These. Wir hatten vor 50 Jahren im ostasiatischen Raum 1,2% Christen. Das bedeutet, wenn ich den mittleren Block mal nehme, bis zu den Pfeilern, ihr seid ungefähr 100 Leute, wenn alle Plätze besetzt sind, dann hätte es einen Stuhl gegeben, auf dem hätte ein Christ gesessen. Und Komma zwei, ich weiß nicht, wie ich es darstellen soll, ja? Und dann kam die Bildung, dann kam der Wohlstand in Ostasien. Also die Chinesen machen nicht nur billiges Spielzeug, ja, sondern von denen kauft man die Überwachungssysteme heute. Und heute sind 10 Plätze mit Christen belegt. Und nicht nur Leute, die das auf dem Papier sind, sondern die es von Herzen sind. Südkorea hat eine ähnliche Entwicklung durchlaufen. Also der Wohlstand kommt und du merkst, das ist es nicht. Menschen sind aufgewacht und sie haben gesucht und sie haben diese Leiter am Kreuz gefunden. Oder ich habe ein Buch gelesen von Alexander Gard. Ich kann mich nur auf seine Zahlen berufen. Er hat gesagt, die Zahl der Christen, und das sieht er natürlich schon sehr global, vielleicht nicht der Evangelikalen, sondern der Christen, aber immerhin in Afrika, hat sich in den letzten 50 Jahren verfünfzigfacht. Ja, also so viel mehr an Menschen, die zumindest ihrem Bekenntnis nach behaupten, wir gehören zu dem Mann am Kreuz. Das Glaube und Religion, so erlebst du es in deinem Alltag, in unserer Zeit abgelehnt werden, ist kein weltweites Phänomen. Das ist typisch Europa, das ist typisch Amerika. Um uns dreht sich die Welt. Und was bei uns läuft, das ist überall so. Das stimmt nicht. Ich war ganz überrascht, dass ich in dem Faktenbuch der CIA las, und die müssen es eigentlich wissen, sind immerhin der Geheimdienst, ja, dass die Zahl der Atheisten weltweit auf 2,3% geschätzt wird. Also, 2 Stühle sind hier besetzt. Weltweit gesehen. Natürlich, bei uns in Europa ist das anders. Aber wenn ich religiös bin, dann heißt es noch nicht, ich habe Gottes Geheimnis entdeckt. Ich entdecke das Kreuz als meine Rettung. Vers 10. Da sagt Paulus, ich brauche den Heiligen Geist, um Gottes Geheimnis wirklich entdecken zu können. Der mir einfach dieses Geheimnis offenbart, der mir die Augen öffnet, sonst sehe ich es nicht. Also wenn du Christ bist, dann hast du nach Vers 12 den Geist Gottes bekommen und damit verstehst du besser, was dir Gott geschenkt hat. Das ist die Argumentationsfolge von Paulus hier. Du hast die Gewissheit, ich verbringe die Ewigkeit mit Gott. Und du hast auch die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen. Gott will durch sein Wort in dein Leben hineinsprechen und sein Wort ist wie so ein Rückenwind in der Kraft seines Geistes, der dich in deinem Leben nach vorne schiebt. Petrus, der jubelt mal und sagt, Gott hat uns durch seine Kraft geschenkt, alles, was wir zum Leben mit ihm brauchen, seine kostbarsten und großen Verheißungen. Damit können wir Teilhaber seiner göttlichen Natur werden. Also das schließt an dieses Lied an, wir sind Kinder der Verheißung. Wir haben diese Verheißungen bekommen und die haben ein Ziel, dass Jesus in unserem Leben sichtbarer wird, in unserem Alltag, so wie wir es auch im Gebet gehört haben. Das heißt, Gott verändert unser Leben. Das müssen nicht wir tun, sondern wir müssen dranbleiben an ihm. Wir dürfen uns festhalten und er verändert unser Betriebssystem. Und dieser Geist Gottes, er zeigt mir alles, was ich in Jesus habe. Er zeigt mir ganz interessant die Habenseite meines Erlösungskontos. Wir sind oft anders gepolt, wir sind oft auf Soll gepolt, ja, also die roten Zahlen. Und es ist sicher gut, sich in meinem Leben auch die roten Zahlen anzuschauen. Aber dabei übersehe ich oft die schwarzen Zahlen, die Jesus in mein Konto hineingeschrieben hat. Ist doch super, wenn dir jemand Geld überweist und du denkst plötzlich, wow, ich dachte, ich bin im Minus, jetzt bin ich im Plus. Wo kommt denn das her? Und so kannst du auch die Bibel lesen, dass du Verheißungen siehst, die Gott dir gibt und dass du sagst, hey, die hat er auf meine Plusseite geschrieben, die hat er auf meine Habenseite geschrieben, darüber kann ich mich freuen, danke Herr Jesus, dass du mir das gegeben hast und ich darf dann auch sehr konkret in meinem Leben vertrauen, dass Gott mir Verheißungen in meinem Alltag erfüllt, in den Herausforderungen, in denen ich stehe. Also so kann ich Bibel lesen, dass ich den Ausblick habe, den Ausblick darauf, was sind die Verheißungen, die Gott mir gibt? Ab Vers 13 macht Paulus deutlich, der Heilige Geist gibt dir einen ganz anderen Blick für deine Realität. Auch das haben wir in diesem einen Lied gesungen. Die Welt sieht ganz anders aus, wenn wir sie durch Gottes Augen sehen. Und der Heilige Geist gibt mir die Möglichkeit, in meinem Alltag Gottes Handeln zu sehen. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir als Christen stehen. Steht hinter dem, was ich erlebe, wirklich Gott? Oder ist es der Zufall? Ich möchte es mal an einem geschichtlichen Ereignis deutlich machen. Februar 1929. Schon eine Weile her, keiner von uns hat da gelebt. Und da gibt es einen Mann, der heißt Kurt Eisner. Das würde mich mal interessieren. Wer weiß, wer Kurt Eisner ist? Und das ist nicht der, den braucht ihr noch nicht einzublenden, das ist ein anderer. War mir auch neu, erster Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Und dass der Freistaat Bayern Freistaat heißt, das geht auf ihn zurück. Das müsst ihr als Baden-Württemberger nicht wissen. Auf jeden Fall ganz tragisch, Kurt Eisner, Februar 1929, wird erschossen. 1919, ist das richtig? Ist gut, super, dann lasse ich mich gern korrigieren. 1919 wird erschossen. Der Attentäter, ein gewisser Herr, ich habe es mal abgekürzt, Arcuvelli, wird durch die Leibwächter, die damals der Ministerpräsident schon hatte, lebensgefährlich verletzt. Und jetzt darfst du diesen netten Mann einblenden. Und dieser lebensgefährliche Attentäter wird von Professor Sauerbruch operiert. Das war ein sehr bekannter Arzt, dass man an offener Lunge operieren kann und so weiter. Das kommt alles von ihm. Er hat ihn operiert und dann kamen die Rebellen, mir war ganz neu, dass es in Deutschland eine Revolution gab und so weiter, also hängt da alles damit zusammen. Und die wollten eben diesen Attentäter haben und Sauerbruch hat diesen Attentäter nicht rausgegeben. Gesagt, nein, ich gebe euch den nicht raus. Und daraufhin wurde er selber zum Tode verurteilt. Und er wurde nicht erschossen, also wurde in der Nacht tatsächlich zum Tode verurteilt. Und als er ins Gefängnis geht, als er in die Zelle geführt wird, geht er an einem Mann vorbei, der ihm nachschaut. Und dann geht er auf ihn zu und sagt, sagen Sie mal, sind Sie Professor Sauerbruch? Und er bestätigt das. Und dieser Mann war ein kleiner Junge, den der Professor unentgeltlich behandelt hat. Ein russischer Junge, was zu dieser damaligen Zeit, naja, wer behandelt die? Aber jetzt, ich glaube, war er Offizier. Und er war dann derjenige, der alles in die Wege geleitet hat, den Professor da rauszuholen. So auf halblegalem Wege. Also er hat ihm ein Auto besorgt. Er hat gesagt, okay, ich nehme ihn in meine Obhut. Und dann hat er ihn ins Auto gesetzt und sagt, fahren Sie. Spannende Geschichte. Du behandelst einen Jungen, du bist zum Tode verurteilt und dann kurz bevor du wirklich hingerichtet wirst, steht genau dieser Junge da. Er erkennt dich und er macht es möglich, dass du aus dem Gefängnis fliehen kannst. Als Christ würdest du sagen, Gottes Führung. Sauerbruch hat ganz sicher gesagt, Schicksal, Vorsehung, Zufall. Die Frage ist, was ist es denn jetzt? Ist es Gottes Führung? Ist es einfach ein glücklicher Zufall? Wie ich die Welt sehe, hängt ganz stark von der Brille ab, mit der ich die Welt sehe. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, der Geist Gottes gibt dir einen Blick für Gottes Handeln in deinem Alltag. Das ist dann vielleicht die gläubige Brille, die du aufhast, so wie ich sie jetzt aufhabe. Aber es gibt auch eine gottlose Brille. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Es heißt nicht, dass Sonnenbrillen gottlos sind. Ja? Ihr seht genauso aus wie eben. Aber der Raum ist interessanterweise viel dunkler. Das kommt einfach durch die Brille, durch die ich schaue. Wie hell ich euch sehe und vielleicht auch andere Dinge hängen ganz stark von der Brille ab, die ich benutze. Und die Frage ist, mit welcher Brille schaue ich diese Welt an? Ist es eine Brille, die vom Heiligen Geist gelenkt ist, oder ist es eine Brille, die nur von meinem Denken und von meinem Zufallsdenken vielleicht auch bestimmt wird? Ist es nur eine Frage der Interpretation, auch bei diesem Beispiel? Paulus sagt nein. Er sagt, ein natürlicher Mensch, also jemand, der nicht zu Gott gehört, hat seinen Geist nicht. Und deshalb hat er auch keine Antenne für den Geist Gottes und er kann gar nicht erkennen, dass Gott hinter manchen Dingen handelt. Die Bibel sagt an anderer Stelle, der Sinn ist verblendet und ihnen wird etwas als Realität verkauft, was nicht ganze Realität ist. Da habe ich euch ein anderes Bild mitgebracht von einer anderen Brille, die das im Grunde genommen deutlich machen soll. Die sehen wir auch gleich, eine VR-Brille. Da laufe ich durch die Gegend, ich habe einen Film vor Augen oder ich fahre auf einer Achterbahn und habe eine VR-Brille auf, das ist auch spannend. Und ich denke, das ist die Realität. Aber die Realität ist ganz anders. Und das ist, was Paulus sagt, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er glaubt, das ist die Realität, aber es ist sie nicht. Die Realität ist viel komplexer und anders. Und die Wahrheit auch bei Sauerbruch ist, Gott hatte seine Hand im Spiel, denn Gott kennt jedes Haar auf meinem Haupt. Ihm ist nicht entgangen, dass auch ein Ferdinand Sauerbruch zum Tod verurteilt war, aber er kann ihn da rausholen und Gott tut es. Gott lässt, so sagt es die Bibel, seine Sonne auf die Felder der Gottlosen scheinen und er gibt ihnen auch Regen. Also er ist es, der das tut, auch wenn sie behaupten, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ist trotzdem Gott, der sie darin unterstützt. Paulus geht, wir können zum nächsten Text gleich kommen, er geht in Römer 1 auf die Thematik ein. Das ist ein Text, der jetzt hier nicht eingeblendet ist, aber den ihr vielleicht kennt. Da sagt er, Menschen kennen Gott. Interessant. Aber sie wollen ihn nicht als Gott anerkennen. Sie wollen ihm nicht Danke sagen. Und deswegen schieben sie ihn aus ihrem Leben raus und deswegen interpretieren sie das, was sie erleben, einfach völlig anders. Paulus formuliert es so, sie sind dem Nichtigen verfallen. Also sie machen das an anderen Dingen fest, was eigentlich Gottes Handeln ist. Sie glauben schlussendlich, was ich in meiner VR-Brille sehe, das ist die Realität. Und Paulus sagt hier in diesem Text, erst der Geist Gottes gibt mir den Blick für Gottes Handeln. Erst mit dem Geist Gottes kann ich begreifen, dass was um mich herum passiert, persönlich wie politisch, ist etwas, was Gott zulässt und was Gott lenkt. Wir sitzen heute Morgen hier in einer realen Welt. Also ich sehe niemanden mit VR-Brille bei euch hier. Das ist alles real. Aber mir kam vor kurzer Zeit der Gedanke, es ist schon spannend, das, was wir hier vorne reden, sind oft Reden von einer anderen Welt, die keiner von euch gesehen hat. Und trotzdem ist sie da. Der Geist Gottes zeigt sie uns in seinem Wort und er sagt, diese Welt gibt es, auch wenn du sie noch nicht gesehen hast. Und genauso sind wir überzeugt und dieser Gott, von dem wir reden, der handelt auch in unserem Alltag. Und wenn der Geist Gottes die Augen uns aufmacht, dann entdecken wir auch Gottes Geheimnisse. Und wenn mich Zweifel daran packen möchte, ist es wirklich Gott, der hier handelt? Ich gebe dir den Rat, dann mach's wie der Prophet Elisa in 2. Könige 6. Da betet er und sagt, Herr, zu seinem Diener, also für seinen Diener, Herr, öffne seine Augen, dass er sieht. Was sollte er denn sehen? Dass Gottes unsichtbares Heer stärker ist als die starken Heere der Feinde. Die starken Heere der Feinde hatte er vor Augen. Gottes Heer hat er gar nicht gesehen. Und dafür brauche ich immer wieder neu Gottes Geist, dass er mir einen geistlichen Blick schenkt. Und wisst ihr was, wenn Gott mir einen geistlichen Blick gibt, dann verschieben sich Prioritäten. Und diese Prioritäten, die kann jemand nicht nachvollziehen, der diese Brille nicht hat. Das ist, was Paulus sagt. Ein natürlicher Mensch nimmt das hier nicht an. Er sagt in Vers 15, der geistliche Mensch wird von niemand beurteilt. Ich finde die NGÜ da noch verständlicher. Er selbst kann von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden. Also das ist irgendwie Blackbox. Ja, also wieso handelt der jetzt so? Das ist nicht vernünftig, wie er handelt. Das kann jemand dann nicht verstehen. Also, versetz dich mal in die Lage eines Nichtchristen. Auch wenn das vielleicht schwierig ist. Und du siehst, da gibt es einen Christen, der macht eine sehr intensive Ausbildung. Und mit der Ausbildung kann er, ob es technisch oder medizinisch oder was immer ist, sehr, sehr viel Geld verdienen. Also das ist der erste Schritt zu seiner Karriereleiter. Und dann bekommst du mit, der geht irgendwo in, wie heißt das, Außenmission. Wer hat denn so ein Wort erfunden? Und dann bekommst du mit, was der verdient. Also zu Deutsch Apfel und Ei, ne? Dafür arbeitet der. Dafür hat er 8 Jahre studiert. Und du denkst, sag mal, es gibt verrückte Leute auf dieser Welt, oder? Das denkst du, weil du natürlich denkst. Natürlich mache ich was aus dem, was ich studiert habe. Aber der Christ begreift, weil er eine geistliche Brille aufhat. Es geht nicht nur um diese Welt. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass ich einmal vor Gott stehe und ich möchte das in meinem Leben tun, was Gott sich für mein Leben gedacht hat. Darauf kommt es schlussendlich am Ende an. Und es ist dieser geistliche Blick, von dem Paulus redet, der mich anders entscheiden lässt, als mein Umfeld. Und dann kann mein Umfeld mich manchmal auch gar nicht einnorden sozusagen. Und wenn du in der anderen Position stehst, verstehe, dass sie dich nicht verstehen. Und manchmal kommen wir auch so in diese Herausforderung, ist das blöd, was ich jetzt mache? Nein, ist es nicht. Weil ich die andere Brille aufhabe. Mein Umfeld denkt, warum sollte ich mit Sex bis zur Ehe warten, wenn wir uns doch lieben? Und dann hast du so einen Aufstand, dass du den Abstand hältst. Es ist Gottes Geist, der dir hier den Blick dafür gibt. Oder warum sollte ich eigentlich meinen Arbeitskollegen bei meinem Chef verteidigen? Ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht sein Fehler. Aber wenn mein Chef das doch glaubt, dann ziehe ich an ihm vorbei. Also wäre ja blöd, wenn ich was dazu sagen soll. Der hat mich gar nicht mal gefragt. Wenn ich eine geistliche Brille habe, werde ich hier anders entscheiden. Und ich sage es noch einmal, das ist vielleicht sogar für mich manchmal unlogisch. Und dann darfst du zu 1. Korinther 2 zurückkehren und sagen, ja, es ist Gottes Geist, der mir hilft, Dinge anders zu beurteilen. Also wenn du den gehen lässt, dann bist du wirklich bescheuert. So ungefähr haben Arbeitskollegen es einer jungen Christin gesagt, als ein sehr attraktiver junger Mann, der aber nicht Christ war, gefragt hat oder deutlich gemacht hat, ich würde dich gern heiraten. Wenn du den gehen lässt, dann bist du bescheuert. Super ethische Werte. Sie hat es versucht und gesagt, ich bin Christ. Das hat ihn noch mehr motiviert, weil er dachte, wow, das ist mal jemand, die hat richtig Werte. Gerade weil das mich ja herausfordert und weil es Situationen sind, wo ich denke, ach, eigentlich würde ich das ja gerne wollen. Es ist doch schwerer, Nein zu sagen. Sie hat schlussendlich gemacht. War nicht so einfach. Ich darf damit rechnen, dass Gottes Geist mir die Kraft gibt. Und dass ich auch sagen darf, Jesus, du siehst, ich allein schaffe das jetzt nicht, aber ich brauche dich, dass ich deinen Weg gehe. Es geht um geistliche Beurteilung von Situationen. Und geistliche Beurteilung von Situationen laufen nicht so, dass ich so ein bisschen höre und dann kommt da irgendwas in mein Gehör und ich weiß, okay, so will Gott das. Wisst ihr, ich habe letztens einen Satz gelesen, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht würde ich ihn nicht hundertprozentig unterschreiben, aber 80%. Manchmal ist es tatsächlich so, aber sehr oft wünschen wir uns als Christen, dass die Bibel ein Navi ist und kein Kompass. Das ist ein Unterschied, Navi und ein Kompass. Das Navi sagt uns ganz genau, was wir zu tun haben. Jetzt biegen Sie bitte nach 20 Meter in die Ausbildungsstraße ein, und zwar diese. Nehmen Sie den Kreisverkehr, bei dem Kreisverkehr die zweite Ausfahrt zu dem Hochzeitsfest mit Gunnar. Achten Sie in 2 Kilometer Stress auf der Erziehungs- und Kollegenautobahn darauf, dass Sie eine alternative Route wählen. Wir haben eine alternative Route für Sie. So läuft ein Navi. Kompass läuft anders. Beim Kompass habe ich eine Marschzahl und ich habe ein Ziel. Und ich laufe nach dieser Marschzahl. Das heißt nicht, dass ich immer genau auf einem bestimmten Wege laufe, aber ich habe das Ziel im Auge und ich laufe auf dieses Ziel zu. Und ich glaube, dass die Bibel vor allen Dingen ein Kompass sein will. Dass sie mir Grundsätze gibt, dass sie mir Prinzipien gibt, dass sie mir das richtige Ziel zeigt. So erlebe ich dann Führung durch den Heiligen Geist, dass er die grundsätzlichen Aussagen des Wortes Gottes benutzt, um mir zu zeigen, wie ich das in meinem Leben umsetzen kann. Und da gibt es manchmal eine gewisse Bandbreite von Entscheidungen, aber es geht darum, der Kompassnadel zu folgen und die Entscheidung mag gleichzeitig in der Bandbreite liegen. Und was ganz wichtig ist, dass ich dann aber nicht nur dastehe und sage, super, Marschzahl weiß ich und ich weiß auch, wohin die Kompassnadel zeigt und jetzt packe ich mal meinen Campingstuhl aus und bleibe hier sitzen. Sondern wichtig ist, dass ich laufe, dass ich gehe, dass ich es wirklich umsetze, dass ich dem Wort Gottes gehorsam bin. Und wenn ich das in meinem Leben immer wieder tue, du wirst Gott besser kennenlernen und du wirst einen schärferen Blick dafür haben, was du dann in deinem Leben oder wie du es umsetzen sollst. Ich habe jemanden gekannt oder ich kenne jemanden, der hatte mal in seinem, naja, ist schon älter geworden, in seinem früheren Leben war er Einzelkämpfer und die sind sehr oft mit so Kompanten, heißt es ja, durch die Gegend gelaufen und er hat gesagt, wenn ich eine Karte hatte und den Kompass hatte, dann wusste ich schon in meinem Kopf, wie das aussieht auf der Karte. Also ich hatte es vorher gar nicht gesehen, das macht die Übung. Und wenn ich das Wort Gottes in der Hand habe und durch mein Leben laufe, dann werden mir manche Situationen sehr viel vertrauter. Und ich weiß, wie grundsätzlich Gott entscheidet. Und dann muss ich nicht immer großartig gucken, und wie ist jetzt dein Wille? Ich weiß es. Das ist der Weg, den geht. Also es ging heute Morgen um Gottes Geheimnisse, da haben wir uns mit beschäftigt. Gottes Geheimnis, das seht ihr hier, ist das Kreuz. Vom Kontext dieses Textes, mit dem wir uns beschäftigt haben. Hier kommt die Leiter auf die Erde herunter. Jesus stirbt für meine Schuld. Das ist Gottes gute Nachricht. Das bietet er mir an. Dieses Geheimnis darf ich für mich persönlich annehmen. Und der zweite Teil war, wenn du zu Gott gehörst, dann bekommst du seinen Geist und damit eben auch einen geistlichen Blick für verschiedene Situationen. Und dieser geistliche Blick, der hilft dir dann in diesen Situationen eben Entscheidungen zu treffen, so wie Gott sie möchte und eben nicht im Mainstream zu liegen, aber Entscheidungen zu treffen, die Gott ehren. Und darum geht's auch in diesem Text, mit dem wir uns beschäftigt haben. Amen. Ihr dürft jetzt auf eurem Platz Gott eine Antwort geben auf den Teil der Predigt, der euch angesprochen hat, und der Horst wird dann den Gottesdienst abschließen.